Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Wer es noch nicht mitbekommen hat, am 1. Juli-Wochenende machen wir die Gasgeflüster Motorradausfahrt. Und in dieser Folge haben wir dazu einen ortskundigen Gast bei uns. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Es ist wieder soweit. Ich sitze weit entfernt von meinem befreundeten Podcast-Host Jan, den ich letzte Woche noch gesehen habe. Aber er ist da. Er grinst mir hier wie immer fröhlich in der Kamera entgegen. Aber jetzt greife ich wieder voll zurück. Ich habe noch einen weiteren schwarzen Bildschirm hier zu sehen auf meinem Zencaster Podcast Dingsbums. Wie nennt man das? Jan, wie nennt man das Ding? Wie heißt unsere Plattform? Wie heißt dieses Tool? Aufnahmetool. Ah, siehst du, diese denglischen Anglizismen. Da ist ein schwarzer Bildschirm. Das bedeutet, wir haben heute noch jemand mit dabei. Da kommen wir aber gleich dazu. Die erste Frage geht, Jan, natürlich an dich. Wie geht's dir denn heute? Erzählen Sie mal. Nachdem du dich in den letzten Folgen so köstlich aufregen konntest, wie war deine Woche?
Schön, du hast ja angekündigt, wir haben uns auch hier in München gesehen im Biergarten, das war feuchtfröhlich und da sieht man, wer da regelmäßig den Bierkonsum frönt und wer nicht. Also ich hätte auf keinen Fall noch irgendwie ein Zweirad bewegen sollen. Gut, das Fahrrad musste ich dann doch noch die 100 Meter nach Hause bringen. Aber sonst geht's mir wunderbar. Ich könnte direkt schon wieder emotional loslegen. Ich war am Wochenende nicht Motorrad fahren, das Wetter war schön, war ein wahres Fest, muss ich sagen. Gleichzeitig, das letzte Mal, ich war diese Saison ja erst zweimal fahren. Jetzt am Wochenende und das Mal davor über Ostern im Bayerischen Wald bei 2-3 Grad. Und das war auch schön, es war einfach nur saukalt. Und das Schöne daran war, die Straßen waren komplett leer. Du hast keine Sau gesehen. Jetzt aber am Wochenende ja bei fast schon sommerlichen Temperaturen unterwegs gewesen zu einer kleinen und kurzen Ausfahrt mit einem Freund hier südlich von München zum Silvenstein-Speicher. Ein bekannter Spot für die Leute, die hier gerne mal an den Alpenrand dann auch ranfahren. Und natürlich die Straßen knallevoll. Da muss ich erstmal sagen, das ist echt krass, wenn du so lange nicht mehr gefahren bist. Also mein Vater hat es ja auch in der Folge gesagt, der Verkehr wird immer mehr. Was ist jetzt?
Ich wusste es nicht. Ich habe dich einfach nur gefragt, ja, wie geht's dir denn? So, ne? Und du fängst halt einfach instant an mit einer Geschichte. Da Silbenstein fahrst und mein Vater hat erzählt und da war dies und so. Also, es war.
Michael, ich muss immer die kurzen Fenster nutzen, die ich bekomme, ja. Und dann werden sie aber komplett ausgefüllt. Und ich wollte aber diese emotionale Story noch kurz zum Ende bringen.
Unbedingt. Ich bin ja gespannt, wie es weitergeht.
Hingefahren, also aus München raus ist immer ein bisschen nervig. Du brauchst irgendwie mal Ewigkeiten, bis dann ein paar Kurven kommen. Dann kommen ein paar Kurven, aber auch dann, Alter, was ist denn los mit den Sonntagsfahrern, Mann? Hier schön, Linkskurve, ja? Nee, warte mal, doch, von mir aus eine Linkskurve, das heißt für den Gegenverkehr logischerweise eine Rechtskurve. Vollverkehr, ne? Vor mir ein Auto, hinter uns drei Autos und im Gegenverkehr kommen so fünf Autos entgegen. Und einer überholt.
In dieser
Kurve. Ein Auto im Gegenverkehr überholt, der Vordermann von mir, voll in die Eisen, rechts rüber so halb ins Feld. Und der zieht einfach noch vorbei, ich einfach auch rechts rüber und habe mich eigentlich da schon irgendwie als Opfer, als Kollateralschaden gesehen. Der hat es aber irgendwie noch reingepackt, reinzuziehen, aber wirklich saß da drin auch völlig schmerzbefreit, ne? Und ich dachte echt so, meint er das ernst? Naja, egal, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Bin dann fröhlich weitergefahren und komme dann an den besagten Silverstein, irgendwie so ein Speicher halt, da an und dann ist da so eine Brücke, wie so eine Art Staumauer.
Speichermauer sozusagen.
Ja, ich kenne mich mit der Begebenheit also nur begrenzt aus, wie man hier merkt. Und offensichtlich ist es auch so ein kleiner Motorradtreff. Und auch wir dort gehalten, weil Kumpel Ewigkeit nicht mehr gesehen und das war so das erklärte Ziel. Und dann schnacken wir kurz und dann zurück. Wir hatten beide nicht so viel Zeit. Alter, und ich muss sagen, so mit so Teilen dieser Branchen, glaube ich, habe ich mich echt entfremdet. Und wir haben ja schon öfters drüber geredet, dass in uns beiden auch immer so der gewisse Kernprolet und Kernasi, den, glaube ich, jeder Motorradfahrer ist, auch steckt, ja. Aber es gibt halt doch bei allem, was man macht, immer Leute, die es noch besser können. Und saß da eine Truppe, alter Vater, das hast du noch nicht gesehen. Also wenn es gut lief, hatten sie irgendeine Textil-Speedlane-Jacke oder sowas an, ja. Saßen dann da auf der Mauer, Kippchen und Red Bull in der anderen Hand. Und dann fuhr da eine Dame wohlbemerkt los aus so einer Usquana und zieht da schön einen Wheelie. Und ich dachte noch so, oh, ey, cool, hat's ja drauf. Aber ich sag dir, die ist dann einfach eine Viertelstunde da hin und her gefahren und immer Wheelies gemacht. Und ich denke mir immer so, wenn du bei so einem Motorradtreff so losfährst, ja, dann bist du eine geile Person, wenn du das packst, ja. Wenn du aber umdrehst und es einfach noch fünfmal machst, dann bist du einfach nur ein Vollhonk.
Oder eine Honkin.
Ja, oder eine Vollhönkin, ist vielleicht wahrscheinlich der andere Begriff. Und dann aus dieser Truppe kam noch so ein anderer Dude, hier schön, keine Ahnung, auch irgendwie so eine gelbe Enduro, und die hat er dann so mit Neongelb beklebt und was weiß ich nicht. Also da voll Kohle für rausgehauen, hatte auch noch hinten irgendwie so ein Instagram-Aufkleber drauf, ja. Aber der Reifen einfach bis hier zum Gewebe, metallernes Gewebe, durch.
Und das hast du gesehen während der Fahrt?
Nee, er stand da und hat da Pause gemacht bei uns. Und ich dachte mir einfach nur so, was ist los mit den Leuten? Und der Typ ist dann da auch die ganze Zeit hoch und runter gefahren. Der konnte aber keine Wheelies, also hat noch nicht mal dadurch beeindruckt, sondern ist dann einfach ungelogen so 5 Minuten die ganze Zeit da hin und her gefahren. Und immer wenn er an uns vorbeigefahren ist, hat er einfach kurz die Kupplung gezogen und einmal das Gas reingehauen.
Aha.
Also, und ich dachte mir einfach nur so, was ist los mit den Leuten? Da habe ich meinen Kumpel gepackt und gesagt, so, wir packen es jetzt von hier. Ich möchte dann doch nicht mehr zu dieser Zunft gehören und hier in einer Reihe mit denen auf der Mauer sitzen.
Jetzt für mich die alles entscheidende Frage, weil jetzt muss ich ja direkt schon ein bisschen spoilern. Ne? Wir haben ja auch so einen Instagrammer heute hier mit in der Sendung. Jetzt der geneigte Hörer weiß jetzt vielleicht schon, wer hier noch mit uns im digitalen Raum sitzt, am digitalen Stammtisch. Wir haben jetzt ja auch so einen Instagrammer hier heute mit am Start. Und die, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, also sowohl Männlein als auch Weiblein, welche Instagram-Alterskohorte war das denn? Also ist das so unsere? Oder also
ich bin ja
alt, aber du meinst ja jetzt schon ja, eher so die Jugendlichen, David Bost, du hast das Neongelb erwähnt, Fanfraktion, die hier wheelisierend oder lärmend an der Staumauer entlang äumelt.
Ja, also alle irgendwie so um die 25. Keine Ahnung.
Also NachwuchsbikerInnen.
Ja, auch völlig egal. Wir müssen heute ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir haben viel zu besprechen. Ich wollte dir sozusagen in aller Kürze auch nur einen Schwenk aus dem Motorradfahreralltag geben. Es war trotzdem herrlich. Mein Motorrad auch zuvor aus der Inspektion abgeholt, ja. Große Ventilspielinspektion, schön den Tausender da auf den Tisch gelegt, ja.
Denn schon, dann gönnt sich.
Und jetzt kommen wir nämlich auch zum Thema. Es steht ja am 2. Juli, 3. Juli?
Ja, am 1. bis 3. Juli. 1. Juli-Wochenende. Also 1. ist Freitag.
Ja, unsere Gasgeflüster-Motorradausfahrt. Und wenn mir da einer von den bereits jetzt Angemeldeten kommt und sagt, Alter, dein neuer Kupplungs- und Bremshebel sieht aber scheiße aus, dann knallt's.
Aber dann kannst du ja schon drauf verlassen, dass ich kommen werde und sage, Alter, dein Kupplungs- und Bremshebel, das neue sieht aber total scheiße aus.
Alter, es sieht auch einfach scheiße aus.
Dein Ernst jetzt?
Ja, Mann, ich hab mir... Oh,
ja, jetzt, Freunde, ich hab gefragt, wie geht's dir und so. Und dann fängt dann eine Geschichte an zu erzählen von irgendwelchen Leuten, die sowieso niemanden interessieren. So, ne? Und jetzt kommen wir zum emotionalen Punkt.
Ja, lass es raus, komm.
Ich hab doch
von Maxi erzählt, mein Kumpel, mit dem ich mir die Garage teile.
Der Harley-Fahrer, der kommende Indien-Fahrer.
Ja, der aber im Moment eine extrem schöne Kawasaki fährt. Und auch die Kawasaki wird uns überleiten zu unserem heutigen Gast. Der eine schöne Kawasaki da fährt, hier so schwarz und mit so leicht dunkelrot, weinroten Rahmen. Und der hat halt auch so geile Griffe da dran. Mit hier diesen roten, wie nennt man denn diese?
Diese Versteller.
Die Versteller, genau. Ja. Und so ein kleines rotes Element da drin. Und ich habe da schon auch immer von geträumt. Und dann dachte ich mir so, boah, jetzt, also wenn du schon 1.000 Euro für die Inspektion zahlst, dann kann dir auch noch jemand anbauen und so. Und bestellst du mal was. Und dann habe ich hier einfach bei Regenwetter im Internet einfach so zwei Griffe bestellt. Schön schwarz mit blauen Versteller und halt noch so einem blauen Zierding. Und dachte mir schon, als ich hier die auf dem Tisch liegen hatte, ja, okay.
Das sieht irgendwie Billo aus?
Nee, gar nicht mal. Das ist hier so Aluminium-Eluxiert, keine Ahnung, wie man das Gedöns nennt. Also hochwertig, auch mit so einem Abklappding, dass wenn du stürzt, die nicht abbrechen und so, ja. Und dachte mir aber schon so, ja, okay, ist halt nicht 100% das Blau von deinem Motorrad.
Oh, ich verstehe. Das ist eher so ein helles Metallic Babyblau. Ah, und die,
Alter, das sieht so scheiße aus.
Skandal.
Also egal, spann mir den Bogen nicht länger. Wer mir damit blöd kommt, ja, der kann mal direkt Freundschaft mit meinen Pornoletten schließen, die mir dann
entgegen. Die auch in einem anderen Blau sind als dein Motorrad. Auch, also deine Pornoletten müssten dann der Beschreibung nach sehr gut zu deinen Kupplungs- und Bremshebeln passen, oder? Also sehen die dann jetzt auch scheiße aus oder wie muss ich das, wie darf ich das interpretieren? Nein, um Gottes Willen. Also jetzt wieder Butter bei den Fischen, ich will auch gar nicht noch mehr Salz in die Wunde streuen. Doch, will ich eigentlich schon. Deswegen frage ich dich jetzt nämlich auch, wie sind sie denn von der Bedienbarkeit? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein großer Freund von Standardarmaturen. Ich fahre ja auch in meinem Rennmoped alles Standard und Original, weil mir das halt einfach schon so oft untergekommen ist, dass diese Pazzo, jetzt habe ich einen Markennamen gesagt, Pazzo LSL Gillis Zubehörscheiße, damit, also es ist natürlich nicht alle Scheiße davon, aber Wurst, einfach von der Haptik und wie das gekröpft ist und gekrümmt ist und einfach zu kurz und einfach immer meh. Immer so.
Nee, das ist super.
Na, immerhin.
So, Michel, genug davon, kommen wir doch, ich glaube, das war das längste Intro mit Gast, das ist echt extrem unhöflich.
Ja, tut mir auch furchtbar leid, aber ich habe ja nicht die ganze Zeit geredet.
Es geht auf meinen Nacken. Kommen wir aber doch zum Wesentlichen. Genau, wir haben eine Tour geplant, Anfang Juli, und wir haben schon öfters hier auch im Podcast über eine Person gesprochen, die uns nicht nur seit der ersten Folge, also jetzt schon bald seit über 2 Jahren treu ist, sondern auch selbst einfach immer mal wieder oder eigentlich regelmäßig coolen Content raushaut im Internet. Ich glaube, ich habe auch schon mal erzählt von dem Video Tour de Grand Alps. Ich weiß immer noch nicht, wie man das gescheit ausspricht. Sehr sehenswert. Und haben wir im Vorgespräch auch mal kurz drüber geplänkelt mit 20.000 Zugriffen. Wo der Werte her eine lange Odyssee in kürzester Zeit abreißt, wenn man so will. Meine Damen und Herren, heute zu Gast René, a.k.a. Coverzets. Hallo René.
Hallo René.
Hi, ich freue mich total, hier immer im Podcast zu sein.
Ja, wir freuen uns, dich hier zu sehen. Ja, wir sehen dich leider nicht. Das hat mit der Kamera nicht so ganz funktioniert. Macht aber gar nichts. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's an sich gut. Ich meine, es geht jetzt so Richtung Sommer, oder es ist ja schon so eigentlich mittendrin im Sommer. Blöd ist bloß, dass jetzt meine Elternzeit gerade vorbei ist, die ich ein Dreivierteljahr hatte und eigentlich gerade so ein bisschen gestresst bin nach meiner ersten Arbeitswoche wieder. Aber prinzipiell geht's richtig aufwärts jetzt, weil es warm wird, weil geiles Motorradwetter ist und ja, so einiges ansteht auf jeden Fall.
Guter Punkt, Motorradwetter, und wir haben jetzt schon so ein bisschen angeteasert, dass du da auch auf jeden Fall Content erschaffst. Aber vielleicht für Leute, die dich nicht kennen, erzähl doch mal, was machst du eigentlich so?
Also neben Motorradfahren bin ich noch Daddy von 3 Kiddies jetzt mittlerweile, 2 Mädels, ein Junge. Schon da, die sind 1 und 3 Monate, 7 und 12. Also das begleitet mich schon eine ganze Weile. Und jetzt habe ich mich halt auch bei dem Kleinen jetzt getraut, mal länger daheim zu bleiben. Eben so dieses Dreivierteljahr. Ansonsten bin ich, wenn ich jetzt wieder arbeiten bin, Gitarrenbauer.
Wow.
Nee. Seit über 20 Jahren schon in einer Firma. Und ja, ist halt echt super selten. Und ja, da bin ich irgendwie so reingerutscht damals nach der Schule.
Was? Reingerutscht? Wie? Also, ganz kurze Episode vom vergangenen Wochenende. Ich war in München, Jan hat es ja angedeutet, hier Umzug war am Start. Und wir haben die Zeit aber auch so ein bisschen genutzt für Sightseeing. Und ich war bei, wie hieß sie? Michaela Müller hieß sie, glaube ich. Und die ist Violinenbauerin oder Geigenbauerin. Ja, das ist
was, ne? Ganz anderes.
Ja, ja, und aber ich denke, für mich, also für mich ist es völlig Wurst so, ne? Ich denke, boah, krass, so ein Saiteninstrument und irgendwie Klangkörper und hast du nicht gesehen. Und ich frage mich halt einfach, also ich bin ja auch voll der Feinmotorik-Spasti, so, ne? Wie rutscht man denn da so einfach so rein? Ist das nicht irgendwie so eine ultra komplexe Ausbildung, wo du 15 Jahre irgendwie nur als Geselle arbeitest, dann auf die Walz gehen musst und ungefähr noch weitere 25 Jahre irgendwie dir deine Sporen auf der internationalen Bühne verdienen musst, bevor du dann wirklich deine eigenen Seiten da drauf spannen kannst? Wie geht das?
Nee, das ist an sich, ist es eine 3-jährige Ausbildung, ganz normaler Handwerksberuf. Das hat sich damals wirklich so ergeben. Es war nach der Schule, gab es eigentlich keine Lehrstellen, also wo ich fertig geworden bin. Ich bin schon jetzt so ein bisschen älter mittlerweile und es gab halt keine Lehrstellen und wollte irgendwas mit Holz machen. Hab zu der Zeit sehr aktiv in einer Band auch gespielt. Das hatte ich auch so ein Kapitel, was über 10 Jahre, fast 12 Jahre ging, dass ich aktiv in der Band unterwegs war und halt Gitarre gespielt habe und gesungen habe. Und dann hat irgendwie das Arbeitsamt bei der Berufsberatung hat dann Holz und Band in einen Topf geschmissen und plötzlich kam so Gitarrenbauer raus. Und dann war bei mir noch um die Ecke im Vogtland, ich komme aus dem Erzgebirge ursprünglich, gibt es eine von 2 Schulen in Deutschland, wo man das lernen kann. Und dann hatte ich da spartenshalber auch eine Bewerbung hingeschickt. Das ist eigentlich auch so ein Beruf, wo du null dran denkst, weil du denkst so, Gitarren, ja, die gibt's irgendwie, die wachsen irgendwo am Baum, keine Ahnung. Die sind irgendwo im Laden, aber wer die baut, war mir eigentlich völlig unklar oder hatte ich halt null auf dem Schirm. Und ja, und die haben mich halt dann so genommen und dann ist das irgendwie so geworden. Dann bin ich ja nach Gießen gekommen nach der Ausbildung irgendwann und seitdem hänge ich hier in Gießen rum und bin jetzt so schon so fast so ein Urhesse seit über 20 Jahren.
Und diese Gießener Firma, die hatte ich dann auch mit Kusshand genommen, weil ja Gitarrenbauer einfach rar gesät sind und das niemand macht, weil ich kenne niemanden sonst außer Michaela Müller, die Violinen baut, aber die habe ich auch nicht persönlich getroffen.
Das ist einfach was anderes, Michel.
Das ist völlig Wurst, ob das was anderes ist. Es ist ein Instrument, es hat Saiten, es wird gebaut, so nämlich. Und die haben dich dann mit Kusshand genommen, weil du bist jetzt der erste Gitarrenbauer, den ich kenne.
Wenn du mal eine Gitarre brauchst, weißt du Bescheid, ne? Es ist nie zu spät zum Anfangen.
Jetzt muss ich ja gleich eine Anekdote hinterher schieben. Du kommst aus dem Erzgebirge, ich komme aus dem Nachbarstaat, Thüringen, weißt du ja. Und während meiner Grundschulzeit war damals im Musikunterricht mal die Frage, wer möchte denn gern ein Instrument lernen? Und dann dachte ich mir, oh geil, so Gitarre wäre richtig cool, ne? Und habe gemeint, ja, ich möchte gern. Und dann war die nächste Aussage von der Musiklehrerin, ja, gib nur Akkordeon. Und
Also, du wirst lachen, ich habe 7 Jahre Akkordeon gelernt vorher.
Ja, guck an, weil es auch nichts anderes gab im Osten. Wir hatten ja nichts
außer Akkordeons. Das war mein erstes Instrument,
ja. Ja, guck mal, dann wird's doch, das wird doch super. Dann könnt ihr doch am 1. Juli-Wochenende, steht das Abendprogramm schon komplett.
Nee, pass auf, ich würde vorschlagen, also ich habe Akkordeon nach kürzester Zeit wieder abgewählt. Es war eine ganz, ganz traumatische Erfahrung für mich.
Es gab Beschwerde durch alle anderen Umstehenden.
Bitte. Nein. Ich habe auch, es gab dann auch so Konzerte und so, aber es war halt einfach ganz schlimm, weil ich halt dann zu Hause gesagt habe, Instrument, ja, geht, meine Eltern kommen, mach Akkordeon. Und was ist passiert? Mein Vater hat sich halt einfach auch eins gekauft, ne? Und er wollte dann einfach mit mir zusammen üben, ne? Und das war halt einfach das Schlimmste, was mir überhaupt jemals in meinem Leben passiert ist. Deswegen hasse ich irgendwie so ein bisschen, hassen ist übertrieben. Auf jeden Fall kann ich kein Akkordeon spielen, aber da René ja singt und Klampfe spielt, ne, ich stelle mich dann einfach daneben und singe ein bisschen mit oder pfeife dazu oder so, das können wir schon machen.
Stark. Ja. Bring uns zum Punkt. Die Motorradtour und das Motorradfahren, das ist nämlich auch ein Teil deines Lebens. Was genau machst du da?
Also das hat sie so total durch Zufall. Also bei mir fährt eigentlich jeder in der... Ja, ist wirklich so. Das ganze Leben besteht nur aus Zufällen.
Zufällen, ja, voll.
Ja, ich habe dann irgendwann hier in Gießen so mit den Kiddies, keine Ahnung, ich kam irgendwie bei der Feuerwehr an. Es war so über einen Martinsumzug und dann hing ich bei der Feuerwehr und bin ich da so gelandet. Habe dann über die Feuerwehr einen LKW-Führerschein gemacht vor 4, 5 Jahren oder so, dass du quasi die Feuerwehrautos auch fahren kannst. Und dachte mir dann so mit meinen ungefähr 35 Jahren, die ich dann schon so auf dem Buckel hatte, jetzt machst du einen Motorradführerschein mit. Wenn du einmal noch in der Fahrschule sitzt mit dem Alter, dann machst du es jetzt mit. Eigentlich wollte ich das schon immer mal machen, hab's als 18-Jähriger nicht gemacht, was auch, glaube ich, ganz gut war, weil da war ich viel zu hitzköpfig und es wäre, glaube ich, schiefgegangen. Dann irgendwann hast du keine Kohle, hast dann halt Auto erstmal gemacht und dann ging es irgendwann, keine Ahnung, mit den Kiddies los und dann, das ist immer weiter nach hinten gerutscht und hab mir es immer vorgenommen, nie gemacht und dann dachte ich jetzt, wenn du einmal in der Fahrschule sitzt, jetzt ziehst du das durch, machst einen Motorradführerschein mit, dann kannst du dir irgendwann mal ein Motorrad kaufen auch. Und dann war es halt so, erste Fahrstunde, ich hatte auch einen richtig geilen Fahrlehrer, das war so ein 74-jähriger Opa quasi, der hat eigentlich meine eigene Fahrschule gehabt, hat dann nur noch bei der Fahrschule, wo ich LKW gemacht habe, die Motorradausbildung so gemacht, weil er irgendwie Bock drauf hatte. Und der war ein ehemaliger Seitenwagenrennen-Motorradfahrer. Nee. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Jedenfalls war das so ein Typ, der immer so Ortsausgang, so bam, jetzt gib Gas, 100, bam, und hat mich immer so angetrieben, was du eigentlich gar nicht kennst aus der Fahrschule, weil eigentlich sind die immer so, mach vorsichtig, aber es war echt ein total cooler Typ. Und es war halt so, nach der ersten Fahrstunde war mir klar, ich brauche ein Motorrad. Also dieses ganze, kann ich dir irgendwann mal ein Motorrad kaufen, das war eigentlich direkt gestorben und habe mir dann auch relativ schnell, erst ein gebrauchtes wollte ich mir das kaufen, habe mir dann relativ schnell ein neues gekauft, weil ich auch nicht so der Schraubertyp eigentlich bin und will, dass das funktioniert. Und ja, so bin ich dann zum Motorradfahren gekommen. Und da ich auch fotografiere, schon seit über 10 Jahren gewerblich so nebenbei noch, bin ich in Instagram reingerutscht und ja, da hänge ich jetzt irgendwie so fest.
Da hängst du fest. Ich habe gerade mal parallel geschaut mit 27.000 Followern. Wie die Leute ja wissen, ich bin nicht so im Social Media Game drin. Ich musste mir jetzt den Account von meiner Freundin zocken, weil der Michel mir die Zugangsdaten von unserem Account nicht geben wollte.
Ja, man muss an der Stelle dazu sagen, Jan hat die Zugangsdaten von unserem Account. Er war nur zu faul, vermutlich sie selber zu suchen und wollte das an mich abdrücken. Und ich bin aber genauso faul, deswegen ist halt einfach wieder nichts passiert.
oder so, ja. auf jeden Fall habe ich trotzdem mal reingeschaut und das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, wie diese Bilder entstehen. Also für jeden, der auf ästhetische Motorradpornos steht, kann man fast schon sagen, ja. Sind das wirklich kunstvolle Aktbilder von verschiedenen Motorrädern. Oh. Aber du hast die Frage also schon beantwortet. Selbst also gewerblich Fotograf, aber dann machst du das Ganze mit Stativ, ne? Weil du bist auch auf vielen Bildern drauf.
Genau, zum Teil mit Stativ, zum Teil trifft man sich auch mit anderen, die irgendwie Bock auf sowas haben und das Gleiche machen und tut sich quasi so ein bisschen abwechselnd. Der eine macht Bilder von dem einen und dann machst du Bilder von ihm und quasi teilst es so ein bisschen rein, ne? Und dann geht es halt deutlich effektiver und schneller. Musst ja natürlich erst ein paar Leute finden, die auch ähnlich da fotografieren, wie du dir das vorstellst. Es ist halt, je genauer du selbst so eine Vorstellung von so einem Bild hast, umso anspruchsvoller wirst du dann und hast dann natürlich auch gewisse Ansprüche an denjenigen, der dann die Bilder macht, dass es irgendwie hinhaut. Das ist gar nicht so einfach.
Jetzt hast du da ja tatsächlich, wenn ich mich nicht täusche, auch jemanden gefunden, der dir nicht nur beim Thema Fotografieren und Motorradfahren sehr ähnlich ist, sondern auch eine weitere Passion deinerseits quasi teilt. Du bist unterwegs auch mit dem, wie heißt der, The Riding Guitar? Habe ich das richtig in Erinnerung?
The Riding Guitar, ja, das ist ein Arbeitskollege von mir. Der ist auch
guck mal einer.
Genau.
Und ja. Darf ich zuerst?
Ja, du darfst.
Ja, also der Name ist ja auch Programm, also dein, man kann fast schon sagen, Künstlername oder Social-Media-Name ist CoverZ. Wie sprichst du den aus?
Ja, so.
Und man sieht eben auch, das sind alles Kawasaki-Motorräder.
Nee, das stimmt nicht ganz. Wenn du ein bisschen weiter scrollst, findest du auch eine NX650 Honda Dominator.
Ah, aber trotzdem, der überwiegende Fable ist
schwarz. Genau, überwiegend ist Kawasaki.
Wie kommt das? Und also bist du mit Kawasaki verbändelt? Kann ich das jetzt einfach mal so fragen? Das haben wir vorher gar nicht irgendwie
abgesprochen. Ja, das hat sich auch mehr oder weniger. Ich habe mir halt dann irgendwann oder relativ schnell dann eine Kawasaki Z900, so ein 218er Modell neu gekauft damals. So als Motorrad-Einstiegsmotorrad. Dachte ich, mit meinen 35 Jahren kann ich das handeln. Hat auch bis jetzt gut geklappt. Und habe halt dann, wie gesagt, mit dem ganzen Instagram-Ding irgendwie so einfach angefangen, weil ich Bock hatte, Bilder von dem geilen Motorrad zu machen. Das ist einfach so, wenn du dann Feuer und Flamme für Motorrad bist und gerne fotografierst, war das zwangsläufig so. Und mich hat dann irgendwann Kawasaki Deutschland mal angeschrieben, haben mir erstmal so ein Merch-Paket geschickt und dann so ist dann irgendwie der Kontakt so entstanden und das ist halt immer mehr vertieft worden und mittlerweile bekomme ich eigentlich so das ganze Jahr über Testmotorräder von Kawasaki, habe mittlerweile so gut wie jedes Modell schon gehabt, teilweise auch richtig für mehrere Wochen, also dass man die wirklich testen kann und nicht so, ich fahre irgendwo hin, fahre da eine Runde und muss dann irgendwie ein Testvideo machen, sondern habe die wirklich mehrere Wochen, fahre mit den meisten echt so mindestens 1000 Kilometer auch durch so ziemlich alles, was man damit machen kann. Dann kann man halt wirklich einen guten Eindruck davon verschaffen. Mach halt viele Fotos und mach dann nebenbei noch YouTube-Videos auch davon. Mhm. Und ja, so hat das sich irgendwie ergeben.
Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Und was wir jetzt damit auch noch mitbringen können, wenn wir dich dann sozusagen bei unserer Ausfahrt als Begleitung auch haben, ist wahrscheinlich sichergestellt, dass es ein paar schöne Fotos davon dann auch geben wird. Jetzt habe ich schon vorhin die Katze aus dem Sack gelassen, also vielleicht mein Motorrad aktuell nicht von vorne fotografieren.
Nur mit Stiefeln zusammen.
Dann und ja. Oder Jan nur in Stiefeln dann nachts, das können wir auch mal, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Dann haben wir dann tatsächlich auch diesen Bike-Porn, dann ist das tatsächlich, ist der Name Programm.
Vielleicht mit so einer Gitarre, die beste
Teile. Das Wichtigste verdeckt, ja.
Genau, es
ja.
Reicht auch, wie heißen die kleinen Mini-Gitarren?
Ukulele.
Ukulele reicht vollkommen aus.
Ja, das ist sehr schön. Aber jetzt muss ich an der Stelle tatsächlich, weil du ja schon so viel von dir erzählt hast und also von deinen unterschiedlichen Aktivitäten, ne? Für die meisten der Leute da draußen, mich inbegriffen, reicht ja quasi so das Privatleben und eine intensive Aktivität, ne? Aber du hast ja erzählt, du gehst natürlich jetzt wieder arbeiten, also Elternzeit ist durch, also baust regelmäßig Gitarren. Du arbeitest nebenbei als Fotograf. Du machst sehr, sehr viele und gute Bilder von deinem Motorrad, was ja auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Also A, irgendwo hinfahren, Bilder machen, auch wenn das irgendwie nebenbei passiert, dann bearbeiten. Dann machst du YouTube und du bist, wenn ich das richtig verstanden habe, immer noch in der Freiwilligen Feuerwehr.
Jawohl, ja.
Wann schläfst du denn?
Ja, so zwischendurch irgendwann. Wenn der Melder nicht gerade geht, nachts mal ein paar Stunden. Also Während der Elternzeit war das ziemlich cool. Da konnte ich tagsüber mal so 2-3 Stunden Nickerchen auch machen mit meinem Kleinen. Da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt dabei. Da konnte man dann noch länger in die Nacht hinein arbeiten. Aber ja, es ist mit den Kindern irgendwie, wird der Schlaf immer weniger. Also mit jedem Kind hast du weniger Schlaf. Und wenn du irgendwie nebenbei noch was erleben und machen willst, bleibt dir bloß dann so abends und keine Ahnung, du musst halt Sachen sehr kompakt einfach gestalten. Also auch meine Motorradtouren, die sind, ich nenne es immer so eine kleine Espresso-Touren einfach. Ich versuche dann so viel wie möglich irgendwie in den engen Zeitraum, den ich dafür von der Family, auch wo ich sehr dankbar bin, zur Verfügung gestellt kriege, versuche ich dann so viel wie möglich reinzupacken, dann auch ganz viel Content dabei zu kreieren. Ja.
Das hat man bei der Tour, wie spricht man das jetzt eigentlich aus?
Route des Grandes Alpes.
Grandes Alpes?
Ja.
Dein Ernst?
Route des Grandes Alpes, ja. Ich habe für das Video, da sind so viele, ich kann null Französisch und da sind ja so viele französische Städte und irgendwelche Gebiete drin.
Aber heißt die nicht Grand einfach nur oder so? Sind die Franzosen nee, Grandes?
Grandes Alpes, ja, glaube ich.
Na, guck mal.
Bin ich mir ziemlich sicher.
Da habe ich auch nur gesehen, dass du irgendwie teilweise morgens um 4 oder 5 schon den Wecker gestellt hattest und einfach losgedüst bist.
Ja gut, das lag eher daran, dass wir so ein richtiges Kackhotel hatten, einfach für die erste Nacht mit meinem Kumpel da, mit dem ich da unterwegs war. Das war wirklich so scheiße, dass wir einfach nicht schlafen konnten. Es war so eine total kleine Klitsche, das sieht man auch im Video so ein bisschen. Und ja, wir waren beide wach, konnten eigentlich eh nicht pennen, haben gesagt, komm, wir fahren einfach schon los, dann können wir irgendwie so ein paar Meter schon gut machen. Und es war halt mega geil, früh um 4 da loszufahren, so in den Nebel rein im Dunkeln, dann ist es langsam so, ging die Dämmerung los und es war halt total leer und oh, das war echt, ich mag das halt total. Ich könnte so, für mich ist so, wenn ich so eine Tour fahren kann, ich kann da wirklich so früh wie möglich los und abends, wenn es dunkel ist, dann höre ich auf und leg mich hin, penn kurz oder schneide noch schnell ein paar Videos da und tue das schon ein bisschen konservieren, wie das Backups machen und dann irgendwann penne ich kurz und dann direkt wieder los. Es ist einfach so, ich genieße wirklich diese Momente, wenn ich die habe, so sehr und versuche da so viel wie möglich von auszukosten.
Krass. Voll. Und man muss ja dazu sagen, das ist mir aufgefallen, ich habe jetzt von deiner, wie soll ich sagen, französischer Alpentour tatsächlich noch nicht so besonders viel mitbekommen, aber was ich regelmäßig verfolgt habe, weil du ja auch auf Instagram nicht nur Bilder veröffentlichst, sondern eben auch deine Touren in den Stories intensiv teilst und also auch da deine Bilder mit nutzt, habe ich auch mitbekommen, dass du extrem viel hier im deutschen Raum tatsächlich unterwegs bist und da auch sehr, sehr ausgeprägte Tages- und Wochenendtouren machst. Also hier habe ich jetzt passenderweise auch wieder so ein kleiner Seitenhieb auf unsere geplante Community-Ausfahrt gesehen. Du hast hier Hessens höchste Berge Teil 1 bis 4 jetzt veröffentlicht auf YouTube. Also bist halt hier quasi im hessischen Umland unterwegs. Aber du bist ja tatsächlich auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so über Thüringerwald, Erzgebirge, Leipzig, da im ostdeutschen Raum unterwegs gewesen. Du bist hier im Odenwald unterwegs. Also es zieht dich jetzt nicht so unbedingt in die Ferne, sondern du erkundest tatsächlich auch sehr, sehr intensiv die deutschen Motorradreviere. Hast du da Präferenzen? Was treibt dich denn in diese Richtung an?
Also mich zieht es prinzipiell schon lieber in die Ferne. Also wenn man mal die Chance hatte, die Alpen, oder eigentlich wollte ich dieses Jahr in die Pyrenäen fahren, also jetzt schon vor einem Monat, waren wir eigentlich da auf dem Weg dahin. Da war das Wetter nicht so geil, dann muss man ein bisschen umplanen. Waren ja doch wieder nur in den Westalpen bis zum Mittelmeer runter. Und ich habe halt einfach durch die Family und durch meine ganzen Verpflichtungen, die ich noch so nebenbei habe, hat man einfach nicht so viel Zeit. Und deswegen bleibt halt, wenn man so eine Tagestour oder auch mal 2-3 Tage nur Zeit hat, bleibt halt nichts anderes übrig, wie in Deutschland rumzufahren. Und wir haben aber auch halt in Deutschland einfach sehr geile Ecken. Es gibt einfach gerade hier so um Gießen rum, du hast halt im Norden dann so Sauerland, das ganze Sauerland, dann hast du Westerwald, dann hast du einen Taunus, der riesengroß ist, hast den Odenwald bis ratzfatz im Harz. Also du hast ja schon viele Ecken, wo man auch geil fahren kann. Natürlich sind das alles keine Dolomiten oder Westalpen oder Pyrenäen, aber zum Motorradfahren ist es schon ziemlich cool auf jeden Fall. Und du bist halt schnell da. Das ist sowas. Ja. Und natürlich Erzgebirge auch. Ich mag auch total gerne Erzgebirge Richtung Elbsandsteingebirge rüber. Über Pfingsten jetzt wollen wir ins tschechische, so ins Riesengebirge mal fahren, eine Tour, so in der tschechisch-polnischen Grenze lang. Also da gibt es schon auch viele coole Ecken. Man muss nicht immer unbedingt in die Alpen fahren.
Geil, da bist du absolut Team Jan mit. Der Michel ist ja dann doch immer irgendwie der einfach nur auf Asphalt in Kombination mit Kiesbett nebendran unterwegs ist.
Aber besser als im Kiesbett unterwegs, sage ich immer, ne?
Also auf jeden Fall ordentlich unterwegs. Und das bringt uns ja auch zu dem Punkt. Du kennst dich dann also da in der hessischen Gegend ganz gut aus. Und da soll es ja am 1. Juli-Wochenende losgehen. Und deswegen jetzt einfach mal die Frage an dich. Was hältst du denn für den absolut besten Tagestrip dort in der Region?
Ja, ich weiß ja so grob, wo ihr hin wollt. Von daher wäre schon so Taunus, glaube ich, ganz, ganz gut. Das, da kann man, glaube ich, was machen, einen Tag lang.
Was geht denn im Taunus? Ich muss ehrlich sagen, ich war ja immer viel im Odenwald unterwegs, als ich noch in der Nähe von Heidelberg gewohnt habe. Der Taunus ist dann auch nicht weit, aber so richtig, was macht den aus? Muss ich jetzt auch mal kurz googeln. Hau ich mal kurz in Google rein.
Ja, ja, gibt's halt also so jede Menge coole Strecken. Ne? Also Odenwald geht auch. Da kann man, kann man ja auch ein bisschen, ich bin Freund davon, auch mal so beide Himmelsrichtungen zu planen und dann so wettermäßig da die Entscheidung kurzfristig zu treffen. Ja, aber Taunus kann man auf jeden Fall mal ein bisschen rumfahren. Also,
ich muss ja tatsächlich sagen, auch von der südlichen Perspektive aus, ne, ich bin ja im nördlichen Odenwald und südlich des Taunus in Darmstadt angesiedelt. Und grundsätzlich, wenn man von dort aus startet, das hast du ja vorhin schon angedeutet, hast du ja einfach wirklich gefühlt in jede Himmelsrichtung perfektes Motorradterrain so vor der Nase. Es ist nicht... es sind natürlich, du hast jetzt keine krassen Passstraßen und Serpentinen wie in den Alpen, aber du kannst halt wirklich gefühlt so von Dörfchen zu Dörfchen fahren. Es ist landschaftlich sehr, sehr beschaulich. Du hast entspannte Kurven. Und ich bin tatsächlich, deswegen hatte ich nämlich auch gefragt nach deinen Präferenzen so im deutschsprachigen Raum. Ich bin ja wirklich so ein Riesenfan von Motorradfahren so im Mitteldeutschen, weil du gefühlt von ich sag mal, fast Basel über den Schwarzwald, dann Richtung Odenwald, Taunus oder die Rhön, dann Richtung Thüringer Wald und Erzgebirge fahren kannst, ohne jemals wirklich schlechtes Motorradrevier zu berühren. Also ich bin ja absoluter Mitteldeutschland-Motorradfan.
Ja.
Michel, schöner kann man sich sagen. Aber
ja, ein bisschen Werbung für die Tourobranche hier im hessisch, bayerisch-thüringischen Grenzbereich. Geht dahin und fahrt Motorrad, Leute.
Damit wird ja aber deutlich, und ich glaube, das ist Kern auch unserer Planung für den Juli. Wir werden dort noch einen Ort definieren und auch ein Hotel finden, wo jeder eingeladen ist, uns dann auch zu begleiten. Und wer dir hinterherfährt, René, grundsätzlich, Was kann der denn erwarten von einem KVZ-Tourguide?
Nee, hoffentlich eine schöne Strecke, eine schöne Tour. Also ich habe mir noch nichts überlegt jetzt, also, aber...
Ich wollte gerade sagen...
Nee, ich habe in der letzten Folge die Erwartungen hochgesetzt, wieder irgendwas ausdenke.
Ich meine das eher vom Typus her. Wir haben ja auch in der Folge 23 mal über den Gruppenzwang gesprochen und das Gruppenfahren als solches.
Okay.
Ich glaube, so wie ich dich einschätze, auf jeden Fall, du warst ja auch mit anderen Leuten unterwegs, gehörst du nicht zu der Fraktion, die ich eingangs erwähnt habe, die dann einfach nur mit Leerlauf Vollgas gibt oder auf einem Rad unterwegs ist, sondern wahrscheinlich auch durch die Tätigkeit als freiwilliger Feuerwehrmann dann doch etwas versierter.
Ja, also einmal so als Familienvater, dann mit meinen 40 Jahren schon und auch als in Anführungsstrichen Influencer und irgendwie, dass man sich natürlich ein Stück weit nach außen transportiert, auch gehört sich sowas einfach nicht. Also so ein Stück weit einen normalen Fahrstil sollte man schon an den Tag legen. Jeder fährt mal gerne ein bisschen schneller und fährt mal gerne ein bisschen lauter und hat irgendwie Spaß auf dem Motorrad, aber man sollte trotzdem mal gucken, dass man so ein bisschen sich am Riemen reißt. Gerade so in viel befahrenen Ecken, ne? Also da kann man auch einfach viel kaputt machen. Ist in den letzten Jahren noch viel kaputt gemacht worden.
Wenn dir Kawasaki die komplette Produktpalette vor die Tür stellt, welches Motorrad wählst du dann für so eine Tour?
Boah, ganz schwer. Also für eine Tour prinzipiell stehe ich total auf die Versus. Ja, war ich ja auch da in den Alpen, da so eine Versus 1000 ist schon einfach ein geiles Touring-Motorrad, was ich mir vorher mit dem Arsch nicht angeguckt hätte. Also ich meine, ich habe mir eine Z900 gekauft, die halt einfach irgendwie schon so ein bisschen sporty und ein bisschen cool aussieht und fährt ja auch geil. Und so eine Versus, erstens bin ich nur 1,69 Meter und die Versus ist eigentlich viel zu groß und viel zu schwer und viel zu viel Motorrad für mich. Und irgendwie auch so ein Opa-Motorrad, zumindest dachte ich das so. Und dann habe ich mich da irgendwie doch mal draufgesetzt, weil es natürlich auch irgendwie dazu gehört, das Ding auch mal so zu fahren, wenn man so viel Kawasaki fährt, und habe mich halt echt super schnell in das Motorrad verliebt, weil die einfach extrem agil ist und praktisch ist und einfach, also es macht mir total Spaß, mit dem Motorrad zu fahren. Aber es gibt jede Menge andere Motorräder auch, mit denen man gut fahren kann. Ich habe mittlerweile wirklich so viel verschiedene Motorräder da auch gefahren und irgendwie gefällt mir jedes auf seine Art und Weise. Jedes macht irgendwie Spaß, aber für eine Tour ist natürlich ein Tourer schon ganz geil, einfach weil du nicht einen dicken Rucksack dir auf den Rücken packen musst, sondern hast halt irgendwie deine Koffer dran, da schmeißt du alles rein und bist so ein bisschen entspannter einfach unterwegs. Ne? Also das finde ich schon geil. Aber ich werde auf der Tour keine Versus haben, das weiß ich schon. Da gibt es irgendwas anders.
Mal sehen. Sind wir gespannt.
Lasst euch überraschen. Ich weiß auch noch nicht ganz sicher, was ich da habe, aber...
Jetzt hast du gerade deine Größe erwähnt. Ich muss an dieser Stelle dazu sagen, Jan hat es erwähnt, du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben natürlich vorher schon mal einen Kontakt gehabt, aber wir haben uns jetzt persönlich noch nicht getroffen. Und du hast jetzt gerade erzählt, du bist 1,69 groß, bist jetzt dieses ganze, ich sag mal, das gesamte Kawasaki-Portfolio mehr oder minder einmal durchgefahren, hast alles mal durchprobiert. Wie ist denn das heutzutage? Also ich frage jetzt auch so ein bisschen aus dem Hintergrund mit meiner Freundin, die jetzt gerade auch einen Führerschein macht. Sind die Motorräder in Gänze so zugänglich mit 1,60 oder musst du sagen, also gerade weil du es auch bei der Versus ja angedeutet hast, es gibt halt einfach Konzepte oder Motorräder, wo du sagst, die sind halt eher so auf Standardgröße, was weiß ich, 1,80 plus und drüber ausgelegt und eigentlich nicht so besonders gut geeignet, weil das ist ja ein Aspekt, den ich halt einfach nie im Kopf habe, weil ich setze mich drauf und eigentlich passt irgendwie immer alles.
Also ich glaube, ein Stück weit hängt es davon ab, wie erfahren man ist, ne, und auch so ein bisschen, wie die Statur ist. Wenn ich natürlich ein bisschen Kraft habe, kann ich ein Bike schon auch mal in einer Situation, wo es vielleicht doch ein bisschen kippelig wird, vielleicht doch noch wegfangen. Ich habe aber auch meine Z900 schon 4-5 Mal umgeschmissen und die Versus ist mir auch einmal umgekippt. Es ist halt einfach, ich glaube, das passiert irgendwie jedem mal. Man ist auf einem komischen Untergrund, der Fuß rutscht weg und zack, liegt das Ding halt da. Aber prinzipiell für den Fahranfänger immer eher ein niedrigeres, leichteres Motorrad, was man einfach noch sicherer unter Kontrolle hat. Aber ich hatte vorher auch super Schiss, mich auf so ein hohes Motorrad. Die Versus, die hat 84 Zentimeter. Das ist ja schon einfach hoch und da komme ich mit dem Fußspitzen gerade noch so ein bisschen runter und die wiegt doch 260 Kilo fahrfertig. Also das ist schon einfach ein Brummer und da ist noch nichts in den Koffern drin, ne? Und da musst du halt einfach dann ein bisschen bedachter fahren, aber sobald du halt mit dem Ding Schrittgeschwindigkeit fährst, fährt sich das auch nicht anders. Es ist immer nur im Stand oder wenn man rangiert oder irgendwie in komischen Situationen halt ist, ne? Man muss einfach mit so einem hohen Motorrad, wenn man nicht groß genug ist oder auch sehr zierlich ist, einfach noch mehr mit Köpfchen anhalten und so diese sehr langsamen Passagen quasi bewältigen. Ansonsten funktioniert es alles gut. Ich bin auch noch höhere Bikes schon gefahren. Also das ist geht schon immer irgendwie. Zur Not rutscht man mit dem Hintern ein Stück auf die Seite und dann kommt man mit einem Fuß immer irgendwie runter. Ne?
Also zum Thema Umfaller, das hat der Michel ja auch schon erlebt bei unserer ersten gemeinsamen Tour.
Tatsächlich, ja genau, gleiche Geschichte
eigentlich. Ja, auch umgekippt, ja, loser Untergrund, so schnell passiert.
Zack, Fuß weg.
Ja, halt die nächste spannende Frage, mich, mit welchem Motorrad kommst du denn dann zu der Tour? Du hast mir letztens ein Arschbild geschickt mit so Luxusproblemen von deiner Garage, wo mittlerweile irgendwie so 5 Dinger drin stehen. Die Yamaha, die Triumph, oder? Steht die noch drin?
Ja, natürlich.
Ja, dann dein Pocketbike, die Simson.
Pitbike,
so. Oh, Pitbike.
Ja, ist ein Unterschied. Für der geneigte Hörer denkt, nein, ist ein Pitbike.
Pocketbike ist noch ein bisschen kleiner, das passt in die Tasche fast.
Na, siehst du mal, ja.
So ein Ding habe ich für meine große Tochter auch hier stehen.
Na, hör mal eine an. Siehst du, René, ich sehe, wir verstehen uns hier. Das ist danke. Aber
du hast noch keine Tochter. Aber du hast ja kein Pocketbike.
Ja, vielleicht adoptiere ich irgendwann ein Kind und dann passt das auch aufs Pitbike. Das ist dann eh schon ein bisschen größer. Nein, Quatsch.
Das war der Grund für das Kauf dieses Motorrades. Dann, was habe ich gesagt, Simson, dann hast du noch die Honda von deinem Vater drin stehen.
Weißt nein, das ist eine Suzuki GSR 600, genau. Und die steht ja aber tatsächlich hauptsächlich da, um irgendwann endlich mal repariert zu werden, seit 6 Monaten tatsächlich. Und und ich nehme natürlich aber die Triumph, weil die ja für mich tatsächlich so die eierlegende Wollmilchsau ist. im Motorradbereich, ich bin ja immer wieder der festen Überzeugung, ein völlig unterbewertet, also unterbewertet nicht, aber zu selten beachtetes Motorrad. Also ich bin ja da ein krasser Anhänger. Aber das bringt mich tatsächlich eben zu dem Punkt, den ich jetzt zu dieser Kawasaki-Geschichte abschließend den René fragen wollte. Du hast ja deine Z900 jetzt noch, du bist ja alle unterschiedlichen Modelle gefahren. Ist eins dabei, wo du sagen würdest, mal abgesehen jetzt nur von dieser Tourenkomponente, das würdest du für alle Gelegenheiten und für den Alltag gegen deine Z900 tauschen?
Das ist echt eine ganz, ganz schwere Frage. Ich meine, ich habe jetzt schon immer 2 oder 3 Motorräder hier stehen.
Alter.
Ich möchte nichts mehr hören von dir. Nichts
ich habe ja die Z900 und habe die NX650.
Ja, stimmt, stimmt. Ich komme mit meiner BMW. Fertig. Ich habe da nicht so die Wahl. Ich gucke in die Garage, denke an euch, ja, lächle mir schön ein, gucke auf die schönen blauen Griffe und pack da schnell die Handschuhe drüber. So, entschuldige René, jetzt bin ich dir voll ins Wort gefallen.
Ja, also ich stehe echt auf die Versus, muss ich echt sagen. So eine Z900 RS ist auch ein geiles Bike. Die klingt cool, die fährt cool, sieht auch cool aus. Ist halt so ein bisschen eine Geschmackssache alles. Aber Rennmaschine ist bei mir so ZX-10 ist bei mir komplett raus, habe ich auch schon gehabt, habe ich auch dieses Jahr vielleicht nochmal die neue, aber das ist so, diese tausender Rennmaschinen, die sind mir einfach echt komplett drüber, da fährst du im ersten Gang, kannst du die bis 175 drehen, km/h wohl bemerkt, also das ist irgendwie so, wo willst du so ein Ding fahren, ne? Das ist irgendwie, weiß nicht, die 600er damals, so eine ZX-6, die war irgendwie noch ein bisschen gängiger für die Straße. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob ich einfach älter wäre oder ich bin wirklich im Moment immer mehr so auf diese eher Touring-Nummer. Ich meine, es ist geil, wenn man noch ein Naked-Bike oder irgendwas Sportliches so für mal hier rumcruisen oder rumballern stehen hat. Aber so ein Touring-Bike ist einfach praktisch. Damit kannst du auch sportlich fahren und ist aber auch einfach praktisch. Das ist so eine richtige eierlegende Wollmilchsau. Und deswegen, ich denke echt viel drüber nach, immer mal irgendwie mir so ein Ding doch fest dahinzustellen. Andererseits habe ich die Gelegenheit und kann mir immer von Kawa irgendwie sowas mal schnacken. Deswegen brauche ich es eigentlich auch nicht. Also ja.
Ja, Jan, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Hast du quasi schon ähnliche Gefühle? Weil du bist ja im Vergleich zu uns, oder wenn wir uns beide jetzt hier ranziehen, bist du ja eher so der Tourer als ich.
Und ich dachte jetzt, du wolltest sagen, der Ältere.
Nee, eher so der Tourer, aber jetzt kommen wir zum Stichwort alt. Dein Papa hat dir ja quasi die GS schon in die Gene gelegt.
Nee, der ist Triumph gefahren. War total begeistert. Völlig ausgerastet, viel leichter als die GS, was weiß ich, aber ich glaube, die war ihm zu niedrig oder so. Der wird vielleicht auch zu der Tour kommen. Da kann er dann, steht er, glaube ich, gerne zum Wissensaustausch gegenüber. Dann können wir uns irgendwann auch mal duellieren hier, der Kampf der Perspektiven da drauf, ja. Aber genau, wie heißt die von Triumph? Die Tiger.
Tiger 1200 ist die neue.
Ja, genau. Damit ist er gefahren. Er hat wieder von dem Dreizylinder-Motor geschwärmt.
Motor.
Ja, toller Motor. Toller Motor. Papa, liebe Grüße an der Stelle.
Auch von mir. Davon.
Ja. Wie kamen wir jetzt da drauf? Ja, wie ich dazu stehe. Ey, das ist eine spannende Frage. Also, als ich jetzt wieder unterwegs war, ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt. Ich liebe mein Motorrad, trotz der jetzt dermaßen schlecht passenden Griffe. Mich stresst halt vielmehr, dass wenn du mit dem Ding spaßig unterwegs sein willst, ist es halt einfach sackgefährlich. Und dann solche Szenarien, wie ich sie beschrieben habe, mit irgendwie überholenden Autos und immer voller werdenden Straßen, lässt mich da auch so hinterfragen, ob das so das richtige Ding dafür ist. Nicht, weil es mir keinen Spaß machen würde, sondern, und da waren wir vorhin bei dem Punkt, was René gesagt hat, klar ist da auch der Taunus nicht die Alpen. Aber da muss ich ja schon sagen, die Alpen sind halt auch für den Bedarf, den die an das Motorrad oder die Anforderungen ans Motorrad doch nochmal deutlich spezifischer. Wenn man jetzt so an den Klassiker Stifzer Joch denkt oder so, ich glaube, Michel, da hast weder du mit deiner Triumph noch ich mit meiner BMW richtig Spaß dabei.
Ah, ich bin das mit der Triumph Street Triple tatsächlich Stifzer Joch schon gefahren und es war mega.
Ich fand Stifzer Joch furchtbar. Wir sind rück zu die Route Grand des Alps, sind wir da quasi von Süden drüber gefahren, mit der Tausender Versus auch. Wir hatten auch echt Kackwetter gehabt, rück zu da oben.
Aber ja, bei Schnee ist natürlich blöd.
Schnee war da nicht, aber es hat halt schon so ein bisschen gepieselt und so. Aber das war so voll. Und es ist einfach gerade, wenn du das aus der Südrichtung fährst und fährst dann diese engen Serpentinen. Ich meine, es ist baulich einfach ein krasses Ding, wenn man da steht und guckt sich das an. Das ist schon einfach Wahnsinn. Aber ich finde, es fährt sich so kacke. Das ist einfach zu eng und zu klein und zu überfahren alles. Also da waren so eine Chaoten unterwegs. Ich fand es ganz, 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 ganz schlimm. Da fand ich Westalben jetzt auch jetzt, wo wir quasi die Route Napoleon, das ist so die zweite sehr bekannte Westalpenroute dieses Jahr so gefahren sind. Da waren wir stellenweise stundenlang alleine unterwegs. Da war keine Sau. Ich meine, es war noch in der Vorsaison, jetzt im April, Ende April, aber da war kein Mensch und da waren teilweise auch Pässe dabei, die waren ähnlich. Also die kannst du da echt vergleichen. Das
aber es sind doch eher schon so Straßen, wo du eher, wie soll man sagen, einen großen Lenkereinschlag brauchst und sowas. Und da bist du halt mit meinem Motorrad, glaube ich, immer so ein bisschen fehl am Platz.
Ja gut, Stilfsajoch, ja, das ist schon echt, aber auch so die Hardcore-Nummer. Aber ich finde es bei den ganzen anderen Pässen, da hast du ja schon noch schnellere Pässe dabei. Da kannst du eigentlich mit jedem Motorrad fahren. Aber klar, das ist mit einem kleineren, leichteren Bike eigentlich geiler zu handeln, sowas. Das ist, reicht ja dafür auch komplett aus, aber es nervt halt mit so einem kleinen Bike da erstmal hinzufahren. Wenn du so eine 400 oder 650er oder irgend sowas hast, wenn du da erstmal da runterfahren musst, 800 Kilometer, bis du da bist, also zumindest von Gießen aus, das ist natürlich echt nicht so geil auf der Autobahn oder so. Da fetzt es mit so einer Tausender schon ein bisschen mehr.
Jetzt hast du ja gerade schon angedeutet, Stichwort Stilfsajoch, dass du vor allen Dingen so Routen vielleicht nicht so magst, die so hochfrequentiert sind, ne, und einfach 1000 Leute unterwegs sind. Ja. Wie machst du es denn jetzt hier bei uns im Umland? Also meine Taunus, Odenwald, ich gehe jetzt mal runter bis in den Schwarzwald, das ist jetzt auch der Grund, warum ich danach frage. Da gibt's ja dann schon auch, wie soll ich sagen, Motorrad-Hotspots, ne, wo du viele Leute hast, dann vielleicht unter anderem auch viel Polizei. Meidest du sowas bewusst oder sagst du, nö, das ist mir eigentlich für die Wurst, ich nehm das gern mit. Warum ich das jetzt frage, B500 habe ich jetzt die Tage wieder gelesen, gibt es jetzt die erste Gegenblitzanlage wohl für Motorradfahrer? Da ist ja anscheinend irgendwie die beliebteste Motorradrennstrecke in Deutschland, war sowas zumindest mal dieser Artikel betitelt. Also bist du eher so der Nebenstraßen- oder Nebenroutenfahrer oder sagst du, nee, wenn die Strecke geil ist, nehme ich auf jeden Fall mit?
Also ich nehme gerne auch eine Strecke mit, die, also B500 waren wir letztes Jahr auch, also generell Schwarzwald war ich letztes Jahr mal gewesen und dieses Jahr dann rückzu, da wir doch nicht in den Pyrenäen waren und uns alles ein bisschen abgekürzt haben, sind wir rückzu nochmal eine schöne Runde durch Schwarzwald gefahren. Das war allerdings halt unter der Woche im April. Ja, da war es halt auch leer, da war auch nicht viel los. Also ich versuche eigentlich, so gut es geht, so ein bisschen antizyklisch einfach zu fahren. Also so wie Jan jetzt erst zwei Touren gemacht, jetzt wenn es so richtig heiß wird. Wenn du bei mir auf dem YouTube-Kanal guckst, da gehen die ersten Touren schon irgendwie Februar, März los. Und da ist halt einfach noch leer, ne? Und jetzt, wenn es so warm wird, gucke ich schon. Also ich muss nicht an einem Sonntag bei 26 Grad irgendwie jetzt Hotspots anfahren. Da habe ich echt eigentlich keinen Bock drauf. Da gucke ich lieber, dass ich das mal unter der Woche abends mache. Oder jetzt in der Elternzeit, da hatte ich auch mal den Luxus, dass ich teilweise unter der Woche, weil meine Frau dann doch mal einen Tag daheim war, einfach so an einem Montag da sowas fahren konnte, ne? Und da ist dann halt einfach leer. Also das ist ein ganz anderes Fahren. Das ist natürlich, wenn man das machen kann, das Beste, was du machen kannst. Einfach unter der Woche fahren oder so ein bisschen antizyklisch. Wenn du an einem Feiertagswochenende, an einem Samstagnachmittag im Sommer irgendwie Pfingsten da in Schwarzwald fährst, klar, da sind halt 1000 Leute, da kannst du wissen, dass da 10-mal dich die Polizei anhält wahrscheinlich und ja, ist halt so.
Ja, dann muss ich jetzt hier tatsächlich direkt schon nach Tipps fragen. Du hast ja wahrscheinlich unsere vorletzte Episode gehört, in der Jan von seinem Bayerischer Wald-Tschechien-Ausflug, naja, ich will jetzt nicht sagen geschwärmt hat, aber davon erzählt. Da war es ja dann doch ein bisschen frisch. Und wenn du sagst, bei dir auf dem YouTube-Kanal, das ist mir ja tatsächlich auch schon aufgefallen, eben weil du es ja auch auf Instagram dokumentierst, gehen die im Februar schon die Touren los. Da brauchst du ja dann auch die richtige Ausstattung so, ne? Also das ist ja nicht wie bei mir so Lederkombi, dünne Lederhandschüchen und los. Da bist du ja dann schon ein bisschen mehr gefordert. Wie sind denn da so deine, wie hast du dich denn da rangefahren, sage ich jetzt mal? Ich gehe mal davon aus, du wirst ja wahrscheinlich auch zu Beginn nicht so hundertprozentig perfekt ausgestattet gewesen sein, ne?
Nee, ich hatte mir da, das war auch so, wie gesagt, LKW-Führerschein gemacht, dann kommt noch ein bisschen Kohle draufgelegt, machst du Motorrad mit und dann war ich bei der Fahrschule, meinst du, ja, du brauchst doch noch irgendwie Klamotten. Und ich so, Klamotten. Ich habe vorher mal eine Schwalbe gehabt, also einen Helm hatte ich schon gehabt, aber das war's dann auch. Und dann irgendwie noch ein Polo für 1000er irgendwie Klamotten kaufen müssen. Das hatte ich auch so gar nicht auf dem Plan. Und bin dann irgendwann auf Held Biker Fashion gekommen. Die sind noch ein Kooperationspartner von mir. Und bin da mittlerweile echt ganz gut ausgestattet, fahre gerne in Leder, hab eine Zweiteiler-Leder-Kombi. die ich eigentlich fast das ganze Jahr fahre und gucke einfach, wenn es kalt ist, also auch im Winter, ich fahre so bis 0 Grad, war ich hier teilweise unterwegs, da packst du dir halt 4, 5, 6 Unterwäscheteile drunter, dünn irgendwie, so Funktionsunterwäsche, einen Kaschmirpulli und dann kommt das Leder drüber und darüber einfach noch eine enge Regenjacke. Also ich habe immer eine Regenkombi eigentlich mit dabei, wenn ich länger unterwegs bin. Und wenn du dir nochmal so eine Regenjacke drüber ziehst, meistens reicht die Jacke, dann hast du so einen krassen Windschutz nochmal und da kannst du wirklich, ein geiler Handschuh brauchst du noch irgendwie. Es gibt coole Handschuhe, so eine Doppelkammerhandschuhe, Gore-Tex, die dann auch einfach dich trocken und warm halten. Und Griffheizung natürlich, das ist auch A und O, wenn es so kalt ist.
Das wäre jetzt ein bisschen die nächste Frage geworden, weil das Fahren bei Kälte und so einpacken, das kann ich mir schon noch gut vorstellen. Aber wenn du bei 0 Grad unterwegs bist, da brauchst du ja irgendwie elektrische Unterstützung.
Genau, Griffheizung. Also, habe ich an allen Bikes bei mir.
Habe ich ja an meiner auch. Und die, dadurch, dass ich nicht so Michel-Style unterwegs bin, sondern schon regelmäßig in sehr kalten Gefilden, habe ich es jetzt so, dass die Griffe so angegammelt sind von der Hitze. René, hast du das auch mal erlebt bei deinem Motorrad?
Bis jetzt noch nicht, nee. Ich habe die aber auch erst seit, also an meiner Z900 habe ich jetzt seit dem Herbst irgendwie dran. Ich habe die an meiner Dominator, weil ich fahre natürlich im Winter, hast ja schon auch so ein bisschen Salz auf der Straße ab und zu mal, da fahre ich jetzt nicht unbedingt mit der Z900 durch die Gegend. Dafür habe ich mal noch so eine Honda Dominator mir gekauft, die hatte ich vor 2 Jahren im Winter, war das so ein bisschen mein Umbauprojekt. Die habe ich so ein bisschen einmal komplett gestrippt und habe die komplett umgebaut und bin eher so damit da mal unterwegs, wenn es ein bisschen winterlicher ist. Da habe ich mir direkt eine Griffheizung rangebaut und habe die mittlerweile auch an meiner Z900 und habe es auch sehr gern an den Testmotorrädern. Also wenn ich da schon relativ früh welche habe, ist natürlich schon geil, wenn die auch sowas haben. Weil es einfach für eine, auch selbst jetzt noch, wenn du jetzt in die Alpen fährst und bist dann irgendwo auf einem Pass oben, wo du ja auch teilweise noch 0 Grad hast, da frierst du dir einfach einen Arsch ab, wenn du das nicht hast.
Alter, also. Honda Dominator habe ich jetzt gerade mal parallel dazu gegoogelt. Das ist ein älteres Ding, oder?
Das ist eine ältere, die habe ich von meinem Bruder quasi abgekauft. Der ist auch so, der hat immer 4, 5 Mopeds in der Garage. Und genau, und da habe ich mir so eine NX650, so eine schöne Einzylinder 650er, die bollert schön und die ist halt sehr simpel noch von der Technik her aufgebaut und da ich eigentlich kein so ein Schraubertyp bin, aber trotzdem Bock hatte mal irgendwie so ein bisschen an so einem Bike rumzubasteln.
Also warte mal, das check ich ja gar nicht. Gitarrenbauer ist für mich der Inbegriff von Schraubertyp. Du musst doch so viel
Holz
in deinen Händen arbeiten.
Ja, aber ich habe halt von Elektronik, Elektrik habe ich halt null Plan, ne? Oder auch von so Mototechnik. Also ich meine, mittlerweile kommt das so langsam, so ein bisschen mehr Verständnis für die ganze Technik, aber ich habe da echt zwei linke Hände. Ich habe früher an meiner Simson immer irgendwie, da hast du auch schon angefangen rumzutunen und schön 60er Kolben drauf und habe mir die Dinger eigentlich immer kaputt gebaut, dass sie nicht mehr angingen und so und hatte echt immer Glück, Kumpels zu haben, die da dann fit waren. Und die haben wir die dann wieder ganz gebaut, aber hab da echt eigentlich keinen Plan, hatte aber echt Lust drauf, mich damit mehr zu beschäftigen und hab dann einfach angefangen, dieses Ding, ich hab die dann auseinandergenommen, hab gedacht, die ganze Front, das muss alles ab, da muss einfach eine LED-Lampe ran und da war natürlich die ganze Elektrik drin und dann habe ich mir Schaltpläne rausgesucht und saß bei 5 Grad minus da draußen, ich habe auch keine Garage, so unter so einem Dach und hab dann da 3, 4 Stunden vor dem Schaltplan gesessen und dachte irgendwie, nee, das Kabel und dann haben welche gefehlt und ach, keine Ahnung, da war es doch der falsche und ich habe mich wirklich stundenlang damit auseinandergesetzt, bis ich da überhaupt erstmal durchgeblickt habe, aber irgendwann macht es dann so klack und dann, da das eine relativ simple Technik ist, ja, hab das dann irgendwie wieder zusammengebaut und das hat auf Anhieb alles funktioniert. Und es war halt so geil, einfach dieses Gefühl, wenn du dann einfach den Schlüssel rumdrehst und plötzlich geht alles.
Ja, auf Anhieb, geil. Den Moment habe ich halt einfach noch nie erlebt. Und deswegen ist es einfach, nee, passiert nicht. Aber ich wollte eins anmerken, ich habe parallel dazu natürlich dann mal Google wieder angeschmissen. Also, was die damals für Namen hatten unter dem Dominator, wie auch immer, erwartest du ja einiges. Ich möchte jetzt dein Motorrad nicht zu nahe treten, aber nach Dominator sieht mir das dann irgendwie am Ende des Tages doch nicht aus. Also da war
meine sieht mehr nach Dominator aus. Musst du mal.
Ja, voll. Ja. Ich habe jetzt hier auch quasi gerade deinen Insta-Account nochmal durchgesuchtet, weil ich kannte das. Ich kannte dein Projekt ja natürlich und ich wollte jetzt tatsächlich auch unbedingt nochmal auf deine winterlichen Schrauberabenteuer unterm Carport hinweisen, ne? Weil das ich finde das halt einfach so außergewöhnlich und so besonders, weil das die ja, wie soll ich sagen, die Liebe und die Motivation halt nochmal so unterstreicht, denn also wenn ich halt irgendwas überhaupt gar nicht abkann, dann ist es halt irgendwie bei kalten Temperaturen mit klammen Fingern versuchen ja, irgendwelche filigranen Mist zu machen, so, ne? Boah. Irgendwelche dünnen Drähtchen irgendwie hinzulöten oder hinzutackern oder was auch immer. Also da habe ich damals schon größten Respekt vor gehabt. Echt eine krasse Geschichte. Und das Moped ist auch wirklich sehr, sehr schön geworden. Können wir vielleicht hier mal in die Shownotes packen? Mag mal ein Bild zu deiner Dom hier mit dazu. Müsst ihr unbedingt gesehen haben. Echt ein geiles
Teil. Das ist ein Stück weit auch geschuldet, so der mangelnden Zeit, ne? Wenn du so viel machst, wie ich irgendwie mache. Du hast halt im Winter am ehesten Zeit, weil da fährst du nicht so viel Moped. Und natürlich hast du dann Zeit zum Schrauben. Ich meine, es wäre geil,
so viel Moped, weißt du? Ey, ich bin vom September bis April bin ich kein Motorrad gefahren.
Ja, das geht ja gar nicht.
Ja, dramatisch. Aber ich sehe dir auch gerade, Alter, sieht ja echt, das ist wirklich ein Dominator. Da kannst du mal bitte Japan anrufen und sagen, Leute, schickt mal eure Designer vorbei. läuft.
Ja, das ist halt so die einzige Zeit dafür. Und ich bin auch so ein ungeduldiger Typ. Ich will das dann noch fertig haben, wenn du sowas anfängst. Wenn dann, das muss irgendwie so schnell wie möglich wieder fahrbereit sein. Da habe ich Stunden mit verbracht dann.
Heiße Scheiße. René, ich habe mal noch eine Frage und die passt jetzt gerade thematisch eigentlich gar nicht so richtig dazu. Aber die beschäftigt mich eigentlich, seit du angefangen hast zu erzählen, auch von deiner Elternzeit und wie du zum Führerschein kamst. Mit 35 hast du gesagt, ne?
Ungefähr, ja, glaub so. Ja. Vor vier, fünf Jahren war das, ja.
Ist ja eigentlich auch nicht so der typische Schritt, oder die meisten sagen ja eher, oh, wenn Kinder dann am Start sind, hänge ich den Lederkombi an Haken.
Nee, da bin ich, ich war nach, so da kurz vor meiner zweiten Tochter habe ich erst überlegt, dass ich so ein Paragliding-Schein mache, da, so ein, weil eigentlich Luft finde ich auch geil, da ein bisschen rumzufliegen, werde ich auch mal irgendwann noch machen. Das ist aber wieder zu aufwendig. Und ich habe halt schon immer Bock auf Motorradfahren gehabt und man fährt, glaube ich, in so einem etwas fortgeschritteneren Alter einfach ein bisschen bedachter. Da bin ich überzeugt von, dass ich das selber mache. Man hat natürlich, nachdem ich ja schon mit 18 oder mit 16 Moped gefahren bin und dann halt Auto ganz viel, auch viel gependelt. Also ich habe echt schon ja immer zwischen Osten am Anfang hin und her gependelt. Viele hunderte, tausende Kilometer schon auf meinem Autotacho. Man hat halt irgendwie ganz viele oder fast jede gefährliche Fahrsituation schon mal mitgemacht und habe die irgendwie kennengelernt im sicheren Auto. Und kann dadurch, glaube ich, schon ein bisschen anders noch mit dem Verkehr umgehen. Und von daher, meine, es ist immer ein Restrisiko. Motorradfahren ist einfach, kann kacke enden. Ich hatte auch vor 2 Jahren mal ein Erlebnis gehabt mit einem Motorradfahrer vor mir, der frontal in ein Auto reingekracht ist und ich den Ersthelfer war. Sowas gibt's immer. Aber man kann schon viel, glaube ich, dazu beitragen, dass das nicht passiert und dass man vermeintlich einigermaßen sicher unterwegs. Aber ich bin einfach nicht bereit, nur weil ich jetzt irgendwie Kiddies habe und so ein Riesenleben an der Backe oder was auch einfach geil ist, auf jeden Spaß dann zu verzichten. Ne? Also das ist einfach so, das gibt mir so viel Ausgleich aus dem Familienleben und aus dem Alltagsstress, wenn ich dann mal eine Stunde Abend noch auf dem Moped sitze, das ist einfach, ja, Frieden, Freiheit, ist einfach geil. Also kennt ja jeder, der Motorrad fährt. Sobald du drauf sitzt, einen Helm drauf hast, Visier runterklappst und dann irgendwo rumfährst, einen Sonnenuntergang entgegen, ist einfach so, ja, einfach nur schön. Also und da zieht man so viel Kraft raus.
Ich muss sagen, damit hast du eigentlich schon ein ziemlich gutes Schlusswort jetzt für die Sendung und für mein Empfinden gefunden. Viel schöner kann man, glaube ich, unser Hobby, um das es ja bei uns hier grundsätzlich geht und natürlich auch in dieser Folge wieder, eigentlich nicht zusammenfassen. Und ja, jetzt kommt einfach wieder der Verweis drauf, hey, wir können das ja ganz, ganz bald zusammen machen. Du hast ja schon zugesagt, dass du auf jeden Fall auch dabei sein wirst. An der Stelle nochmal der Vermerk von meiner Seite, das wollte ich vorhin noch einschieben, bin dann aber nicht zu Wort gekommen, dass du hier natürlich nicht als Tourguide verhaftet bist, sondern wir oder insbesondere ich dich natürlich in dem Zusammenhang auf dem Schirm gehabt habe, weil du halt in der Ecke sehr viel unterwegs bist, weil du da eben auch wohnst und da auf jeden Fall uns so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehen kannst, was wir da theoretisch machen können. Und ja, also falls ihr jetzt Lust bekommen habt, mit Jan, René und mir mal eine Runde zu drehen und vielleicht auch das ein oder andere Kaltgetränk zu vernaschen und ein bisschen was zu essen, dann behaltet im Kopf, erstes Juli-Wochenende sind wir auf der Gasgeflüster-Ausfahrt und Jan guckt etwas skeptisch. Ich sehe ihn heute zum Glück in der Kamera. Du willst da bestimmt irgendwas dazu zufügen.
Ja, aber gleichzeitig wollte ich das schöne Schlusswort vom René nicht kaputt machen. Du hast eigentlich dazu dann auch alles gesagt. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon ein paar Anmeldungen, was einfach nochmal gesagt werden muss. Wir werden dann auch nochmal mit René auf Suche gehen, wo wir denn schön sein können. Der Michel und ich werden uns darum kümmern, dass wir auf jeden Fall auch abends irgendwo einen Grill haben oder irgendwas anschmeißen können. Es also auch Verpflegung davon abgibt. Und selbst wenn wir schlechtes Wetter haben und nicht in Odenwald, Sauerland oder sonst wo irgendwohin ausweichen können, wo der René sich dann eben auch auskennt, zur Not gibt es Gitarrenmusik mit Bauchtrommel von Michel. Und ich spiele die Darmflöte oder irgendwie sowas. Werden wir was finden. René, die Stunde ging einfach schon wieder so sauschnell
um. Ja, ist krass, auf jeden Fall.
Echt brutal, aber ich freue mich umso mehr, dass du dabei bist. Da werden wir noch das eine oder andere Gespräch haben. Ich bin mega daran interessiert, was du noch alles so machst. Das ist ja echt brutal viel. Und freue mich dann natürlich auch auf die Fotos, die dann bestimmt zustande kommen, weil wenn ich da jetzt nochmal drüber geschaut habe, auf deinen Instagram-Account, Leute, schaut da mal rein, Cover ZZZ, so. Das ist mal wirklich schön in Szene gesetzt und dieses ganze Schlusswort, das ich jetzt schon wieder zerstört habe durch meinen Monolog, ist da aber nochmal wirklich aufnehmbar. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst, René.
Es wäre mir eine Freude, hat mir richtig gut gefallen, mal hier dabei zu sein, wo ich euch sonst immer nur höre. Und ich freue mich auch echt auf die Ausfahrt, also das wird auf jeden Fall lustig.
Sehr schön, die Freude ist ganz unsererseits. Ich verabschiede mich und wünsche euch ja noch einen schönen Nachmittag, Abend, Morgen, Mittag, was ihr auch immer gerade macht. Bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Ciao.
Tschüss.